Pro und Contra, grüezi miteinander. Grüezi Emanuel Gysi.
Grüezi Dino Kessler.
Mir gegenüber, wir lassen los. Pro und Contra.
Jetzt
wird es heftig.
Jetzt wird es heftig und zwar mit diversen Themen. Mit dem Mick Schumacher, Michael Schumacher, seinem Sohn. Erste Formel 1 Tests mit den Handsregeln im Fußball, wo alle zu unter Opsi macht. Und mit dem Saisonstart im Schweizer Eishockey. Das steht nämlich unmittelbar bevor. Es ist ja jetzt dann auch schon Oktober.
Und mit dem Spengler-Göb, der schon abgesagt ist, da werden wir uns auch noch kurz darüber unterhalten.
Und mit den French Open, die immer noch laufen, weil es ist ja schließlich Oktober, also richtiges Tenniswetter. Bis dann.
Genau. Pro und Contra.
Sportstreitgespräch mit
Dino Kessler
und Emanuel Gysi.
Letzte Woche haben wir uns köstlich amüsiert. Bayern München vorher zum Bundesliga-Saisonstart 8:0 gewonnen gegen Schalke 04. Und an dieser Stelle ist debattiert worden, wie hoch gewinnen die Bayern diese Woche gegen Hoffenheim. Ja, und jetzt stehen wir da und es reicht sich einmal mehr, dass unser geschätzter Kollege Marco Mäder den Weg nicht ins Studio gefunden hat. Unser Fußballfachmann, den wir seit Monaten gefühlt mittlerweile angekündigt. Bayern geht auf Hoffenheim und verliert dort 1:4. Und wir fragen uns, was ist jetzt los?
Wir sind entlarvt worden.
Als was?
Als
Hochstapler.
Amateure.
Anfänger.
Ja, auf jeden Fall nicht als Fußballexperte.
Scheint es so. Wobei,
wenn wir mal schauen, wie viel das tatsächlich darauf tippt, dass Hoffenheim gegen Bayern gewinnt. Das ist ja nicht. Das ist jetzt irgendwie ein antizyklischer Tipp, weil die, wie viele Spiele haben sie gewonnen hintereinander? 32 oder so, oder ungeschlagen gewesen?
Es war die erste Niederlage von Oliver Kahn als Vorstandsvorsitzender vom FC Bayern München gewesen, habe ich irgendjemand gesehen. Ah. Das ist jetzt doch auch schon ein Moment im Amt, seit irgendwie Anfang Jahr.
Ja. Ja. Gut, das ist jetzt die Relevanz.
Es ist auf jeden Fall lang.
Spielfeld.
Nein, logisch.
Geben wir dem Kahn schon.
Auf gar keinen Fall. Also,
das traut sich eh keiner. Nicht einmal der Schiedsrichter Gräfe, der letzte Woche, glaube ich, irgendwo gesagt hat, er hätte auf dem Platz alle duzt, außer der Oli Kahn. Von dem hat er Angst gehabt. Dunkt mir irgendwie noch herzig.
Das ist sehr herzig, aber
Schiedsrichter so etwas sagt.
Und vor allem der Herr Gräfe. Gut, der kann sich das natürlich mittlerweile erlauben. Der ist ja so der akzeptierteste Schiedsrichter. Zusammen mit dem Herrn Eitekin, glaube ich, so in Deutschland. Das sind so die Figuren, die, glaube ich, auch unter den Spielern irgendwo ein Standing haben mittlerweile. Da kann man wahrscheinlich so mal so einen rauslassen. Ich glaube, sonst würde ich das nicht unbedingt empfehlen. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Hoffenheim, nein. Also eben der Fußballexperte, der allen Ernstes straight face vor dem Match am Wochenende gesagt hat, Hoffenheim macht das. Und dann auch noch deutlich und auch nicht unverdient. Also vielleicht ein Goal zu hoch, okay, aber eigentlich nicht unverdient der Sieg. Bayern sehr platt gewirkt. Dann können wir jetzt wahrscheinlich dann auch hervorragend spekulieren, warum unter der Woche noch super Göpp gegen Sevilla gespielt, fast keine Saisonvorbereitung, lang die letzte Saison gespielt, inklusive Champions League, Bubble-Turnier. Ja.
Und ich glaube,
sind das Erklärungen, die zählen, die gelten?
Ja, die gelten immer. Ich glaube, am Hansi Flick spielt es noch, also am Hans-Dieter Flick, ich darf nicht einfach Hansi sagen,
wieso nicht?
Spielt das noch in Karten, weil er hat ja schon bemängelt, dass der Kader ein bisschen ausgedünnt ist, also dass man noch durchaus noch Verstärkung braucht, wenn man wieder auf sämtlichen Hochzeiten tanzen will. Das heisst, das Triple will verteidigen. Ich glaube, ich brauche schon noch etwa einen, zwei auf höchstem Niveau, dann auf die Champions League. Jetzt hat er natürlich Argumente gewonnen gegenüber seinem Vorstand. Ob dann der Wunsch erfüllt wird, kann ich jetzt zu wenig sagen, aber mindestens ein Argument hat er. Ich glaube, nachvollziehbar ist das schon, man hat es nicht erwartet, aber irgendwann fehlt vielleicht auch ein bisschen die Lust. Und dann gehst du auf Hoffenheim und denkst, ja gut, Druckverlust, kann es mal passieren. Hat man aber schon ein paar Mal gesehen bei den Bayern, wenn dann die Hoffnung laut wird, dass es so weitergeht, dann drehen sie wieder auf und gewinnen nachher wieder in Serie. Also natürlich wird das nicht Bestand haben. Die Frage ist, wie lange dauert das an, der Zustand?
Im Nachhinein ist es eine total logische Niederlage und jetzt können wir sie extrem gut erklären mit eben, Belastung ist so hoch und also man hat ja eben einen Goretzka zum Beispiel und einen Lewandowski von Anfang an auf die Bank gesetzt. Muss man wahrscheinlich machen, wenn man weiss eigentlich, also von der Belastung her, mit so Bahnenorten können lesen, fühlt man sich bei Bayern jetzt schon, als ob März, April, Mai wäre, also die Phase, wo es dann eigentlich ums Eingemachte geht in der Meisterschaft. Die Kadenz, die jetzt so hoch ist, die kannst du ja logischerweise nicht über ein Jahr aufrechterhalten. Von dem her, das ist das Schlagwort Belastungssteuerung,
ein furchtbares
Wort, wo man dann irgendwie
wahrscheinlich... Braucht man irgendwann auch, weil mit zunehmend immer mehr Wettbewerb internationale Clubturniere, internationale Nationenturniere und so weiter, muss man schon fragen, wo führt das hin? Also die, vor allem Top-Teams können ja auch nicht ihre Kader unendlich erweitern. Irgendwann ist es auch bei denen eine Frage vom Zaster. Also, und ich glaube, irgendwo muss man das auch steuern. Zuschauen. Natürlich ist jetzt ein bisschen Nachholbedarf nach der Corona-Pause, wobei eben Zuschauer hat man immer noch keine in den meisten Stadien, dass man da nicht ein bisschen länger Pause gemacht hat und sich vielleicht ein bisschen mehr Zeit gegeben hätte, einen Wettbewerb 2 reduziert hätte in dieser Phase einmal, hätte vielleicht Sinn gemacht, aber weil es nur um den Zaster geht, muss man auch sagen, kann man das gar nicht. Also man muss immer mehr her, immer mehr, immer höhere Frequenz, möglichst nur noch alles Spitzenspiel. Oder das führt natürlich dazu, dass genau diese Spitze nachher überbelastet wird und die Clubs sollen ja in der Meisterschaft auch immer noch Spitze sein. Das ist ja eigentlich ihre urtümlichen Rollen und die sollen es auch wahrnehmen können. Aber wo fährst du denn ansparen, wenn du weißt, unser Kader ist überbelastet, wir haben keine Pause gehabt, wir müssen schauen, dass wir dann und dann wieder dort und dort in Form sind. Also die Planung wird zunehmend schwierig. Ja. Ich glaube, da muss man in den Ligen und bei der UEFA schon mal wirklich Tacheles reden und herausfinden, was macht noch Sinn?
Im Prinzip ja. Andererseits ist es eigentlich gut,
dass die Bayern verliert
tatsächlich mal verloren haben.
Ah ja, gut.
Das und das, also,
unbestritten. Ich denke, genau der Schritt
wir
beobachtet das Ganze von der Meta-Ebene aus, während du unten an der
Grasnarbe
rumfühlst.
Natürlich. Ich bin ja dort irgendwo beim Pöbel, wo relativ primitiv einfach für einen Superbayern nicht verloren. Und dazu möchte ich auch stehen an dieser Stelle. Nein, also es ist extrem zwiespältig, aber grundsätzlich kann man sagen, dass die regelmässig verlieren, ist eigentlich positiv. Man beklagt an dieser Stelle ja eigentlich seit Jahren, kann man sagen mittlerweile, dass die nationalen Ligen zu wenig ausgeglichen sind. Dass Bayern München zum Beispiel in Deutschland niemand das Wasser reichen. Jetzt habe ich gedacht, wo Dortmund verloren hat gegen Augsburg am Samstag, jetzt fängt das wieder an. Nachdem wir uns schon Hoffnungen gemacht haben, Dortmund schlägt Gladbach am ersten Spieltag, zeigt eine vernünftige Leistung, wo man darauf aufbauen kann. Man denkt, die Jungen können einen Schritt machen, bla bla bla. Der ist dann bestens dokumentiert. Und dann verlieren sie. Ja, von dem her. Ja,
vielleicht haben wir uns auch total geirrt. Und die Liga ist schon viel ausgeglichener, als wir meinen. Man darf nicht vergessen, andere Mannschaften haben längere und schöpferische Pausen gehabt als Bayern, wo in der Champions League Bubble gewesen sind. Noch sehr enttäuscht bin ich als Gladbach-Fan von dem bisherigen Resultat von meiner Mannschaft. Also ein
Punkt, oder?
Aus zwei Spielen. Gegen Union ist schon, entspricht nicht den Erwartungen.
Ist nicht das, was man will.
Hat man nicht die Ausrede parat wie Bayern, die von Wettbewerb zu Wettbewerb gehetzt werden und immer sollten gewinnen. Haben wir übrigens auch letztens schon gesehen von den Bayern, dass sie im Herbst dort vor dem Trainerwechsel auf Lauten hatten. Das haben wir einfach Hans-Dieter Flick noch nicht erlebt. Wobei die eine Niederlage jetzt, die konnte man eigentlich nicht umbesseln. Dann kann er schon sagen, gesehen, die haben es ja gesagt, überbelastet. Schmaler Kader, kann ich nicht rotieren, bla bla bla, müssen noch mehr Spieler her. Was dann eigentlich nicht den Effekt hat, den wir uns wünschen, dann werden sie noch besser.
Er kann ja alle richtig argumentieren. Er kann zum einen nach oben argumentieren, zu seinen Vorgesetzten, und eben Verstärkungen fordern, wie du sagst, und gleichzeitig auch nach unten. Also die Spannung in der Mannschaft sozusagen hochhalten, oder? Was man ja sagt, ist, also das ist definitiv etwas vom Schwierigsten. Gerade nach einer Triple-Saison, wo du eigentlich alles richtig gemacht hast, dass du dann wieder neu musst beweisen, ist so ein Schuss vor den Bug, wie man dann im Floskel-Wörterbuch formuliert, in dem Fall wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Hoffenheim ist ja dann auch nicht Laufkundschaft in dem Sinn. Das ist, sage jetzt mal, eine von der ambitionierteren Bundesliga-Mannschaften. Die sind auch vernünftig gehalten. Und also Verstärkungen werden ja kommen. Es ist einfach die Frage, wer. Jetzt letzte Woche gelesen, Mario Götze im Gespräch. Ein persönliches Flick-Projekt.
Dass man den irgendwo könnte integrieren könnte, wo er vielleicht dann auch nicht mehr so viel Druck hat.
Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das gut geht.
Ich kann mir es auch nicht vorstellen, aber der Hans-Dieter Flick weiss wahrscheinlich mehr als wir zwei.
Ja, mehr als, der hat schon mehr vergessen als wir je. Wahrscheinlich werden wissen über Fußball.
Die Floskeln wieder.
Ja, es ist Floskel-Ziestig.
Gut.
Zwei Floskeln im Angebot für einen. Nein, man ist ja auf dem Transfermarkt. Scheinen da gewisse Sachen relativ nahe sein.
Ja,
der Herr Dest von Ajax, habe ich jetzt gelesen, ist im Gespräch, glaube ich.
Die Personalien können wir dann später abhandeln.
Okay.
Ich würde sagen, Die Bayern könnten das auch mit einer gewissen Gelassenheit nehmen, haben es auch gemacht. Es ist jetzt nicht ganz grosse Gepolter wieder losgegangen von der Abteilung Attacke, wo wir sehr froh sind, dass Uli Hoeneß auch im Moment mal ruhig ist.
Die Luft anhaltet.
Schwierig.
Ja, der Rotkopf hätte sowieso schon. Nein, aber also, abgesehen davon ist ja ein Hoeneß dann auch noch verantwortlich für die Niederlage. Das ist ja ein doppelter Schmuck mit dem Sebastian Hoeneß, der neuer Hoffenheim-Trainer ist. Was man vielleicht zum Abschluss noch sagen kann, das weitere Programm von Bayern sieht dann relativ, naja, entspannt ist das falsche Wort, aber mindestens in Deutschland, so wie es bis jetzt feststeht, als nächstes geht es gegen Hertha daheim. Müssen wir dann eigentlich wieder in die Spur zurückfinden, nach einem DFB-Pokal gegen Düren. Und nachher kurz darauf aber Bielefeld, Frankfurt, Köln. Also kann man davon ausgehen, dass die Bayern im Oktober ja wahrscheinlich nur Sieg einfahren, mindestens gegen die nationale Konkurrenz. Wobei, wer weiß, vielleicht ist Arminia Bielefeld tatsächlich so stark, wie man nach den ersten zwei Spieltagen könnte vermuten. Gehen wir weiter, bleiben wir noch einmal beim Fußball. Dino Hens, Diskussionen gibt es, glaube ich, seit der Fußball existiert. Mindestens kurz darauf haben die angefangen. Diese Saison hat jetzt auch die Premier League angefangen, die Hens-Regeln, vom, wie sie schon letztes Jahr zum Beispiel in der Serie A, in der Bundesliga, interpretiert worden sind, umzusetzen mit verheerenden Folgen, hat man zum Teil das Gefühl. Also die Leute verlieren reihenweise Nerven, sagen, wir haben unser Spiel nicht mehr. Es gibt viel mehr Hens. Penalty zum Beispiel, die gepfiffen werden. Wie siehst du das?
Ich bin eigentlich froh gewesen, letztens, wenn man Premier League-Match geschaut hat, hat man gemerkt, dass die Regeln anders handhaben als in der Bundesliga oder gut, Serie A, bist jetzt nicht gerade, aber mindestens mal in der Bundesliga und das hat eigentlich gut getan. Ich denke, die sind viel konservativer dort, lassen viel mehr laufen, was ich auch richtig finde. Ich glaube, es ist wahnsinnig schwierig, um da das richtige Maß zu finden, wenn man sich einmal auf die Regeln einlässt. Solange es Grauzonen gibt, werden die auch ausgenutzt und da gibt es immer wieder Diskussionen. Also man muss sich auf irgendetwas einigen. Entweder gibt es gar keine Hands mehr oder es gibt nur noch Hands. Aber die Grauzone angeschossen, von nahe wie nahe, dann gehst du das nachmessen. Dann hast du wieder einen Wahr, der mit den Strichchen operiert, wie beim Offside, wo es um Nanomillimeter geht am Schluss. Das bringt doch nichts mehr. Also ich weiss nicht, ob man sich mit dem Wahr wirklich gefallen hat. Muss ich ehrlich sagen, es hat Haufen Vorteile. Aber es bringt auch wahnsinnig viel Nachteil mit. Vor allem die Unterbrüche finde ich nicht sehr produktiv. Die schaden nicht nur der Stimmung, die schaden auch irgendwie am Gesamterlebnis. Immer wieder wirst du unterbrochen. Irgendwo muss man damit leben können, dass die Schiedsrichter halt auch Tatsachenentscheide treffen, die nicht verheben, wenn man sie in Zeitlupe noch anschaut. Aber gut, das bringt die ganze technische Entwicklung halt mit sich. Oder man hat die Kameras, man hat die Zeitlupe. Nur bin ich nicht sicher, ob in den Warkellern immer gut instruierte Leute hocken oder ob die alle am gleichen Strick ziehen. Also die Unterschiede sollten eigentlich nicht sein, dass ein gleiches Vergehen, zum Beispiel sage ich SM-Vergehen oder ein gleicher Vorfall auf dem einen Platz ein Hens ist und auf dem anderen nicht. Also, da müssen wir Regeln finden, die es viel einfacher machen, um klare Entscheidungen zu treffen. Und wenn das nicht möglich ist, dann finde ich, abschaffen.
Das ist tatsächlich ein Problem, oder? Also wobei, ich finde jetzt die Wahrdiskussion, eben, da machen wir ein Fass auf, das geht dann sehr weit. Ich finde die Wahr grundsätzlich sehr, das einzig Richtige. Es ist erstaunlich, dass der Fußball so lange gebraucht hat, den einzuführen. Ich finde, beim Hands, die Regeln, ich sehe das Problem gar nicht, was es gegeben hat. Also, dort ist der Fokus noch stärker auf der Absicht gewesen. Was dann zum Teil die unbefriedigende Folge hat, dass man zum Beispiel mit der Halten hat können, ein Goal erzielen, wenn man angeschossen worden ist. Also, das ist auch schon Jahre mal vorgekommen. Das finde ich jetzt nicht so furchtbar dramatisch. Im Gegenteil, es ist dumm gelaufen, logischerweise kann man schlecht finden, aber im Geist von der Regel ist, solange du nichts machst, nichts tust, um dir einen Vorteil zu verschaffen, solltest du eigentlich auch nicht bestraft werden dafür. Und Hens, eigentlich ist die Faustregel, unabsichtliches Wortspiel, gar nicht so schlecht, dass du einfach sagst, okay, zum Beispiel im Strafraum, es muss schon sehr deutlich sein, dass es nachher eine Hands-Penalty gibt. Also ich finde, die Absicht muss relativ eindeutig sein oder der Spieler muss sehr, sehr ungeschickt oder sehr, sehr fahrlässig vorgehen, um nachher wirklich Penalty zu geben. Also in England gibt es jetzt die Statistik, dass man eben mittlerweile, glaube ich, schon bei 6 Hands-Penalty ist. Nach 3 Spieltagen in der gesamten letzten Saison hat man 19 Hands-Penalty gegeben überhaupt. Ja, weiß nicht. Also das Penalty-Schiessen ist ja immer unbefriedigend und ich finde jetzt gerade, wenn man nachher wegen Hands anfängt, mehr Penalty zu schiessen. Das finde ich ein bisschen bemühend. Also ich wäre dafür zurück, konservativ, fertig.
Konservativ ist immer gut. Ja.
Würde ich jetzt nicht unbedingt so behaupten.
Nein. Ich finde, so wie es die Engländer letztes Jahr gehandhabt haben, hat es für mich eigentlich gestimmt. Man hat ab und zu einen gehabt, aber nicht übermäßig viel. Und vor allem hat man das Gefühl gehabt, die Diskussionen kommen gar nicht auf. Jetzt haben sie die Diskussionen auf. Ich glaube, der Roy Hodgson hat sich ziemlich aufgeregt.
Sehr dezidiert.
Früher über unseren Fußballreporter-Freund Max Kern.
Was
fucking Kern, hat er mal gesagt. wo Roy Hodgson mal bei GC war. Ist er mal bei GC? Nein,
gewesen, oder? Roy Hodgson war GC-Trainer.
Nazi-Coach war er auch. Gewesen,
vorher war er Nazi-Coach.
Ah. Ich meine, man muss da irgendeine pragmatische Lösung finden. Also schlussendlich bringt das nichts, wenn man immer weiter diskutiert. Natürlich wird grundsätzlich schon diskutiert, aber ich habe das Gefühl gehabt, wenn man nur, in Anführungs- und Schlusszeichen, über den Schiedsrichter muss diskutieren, dann ist man dann irgendwann auch befriedigt, weil man sagt, ja gut, Tatsache nicht schade, ist zwar doppelt, weiss ich was, aber dann gibt man auch wieder auf. Aber mit dem VAR hat man jetzt mindestens mal hinsichtlich der Handsregeln eine neue Dimension erfunden. Dann hat man nämlich den Schiedsrichter, den man nicht mehr glaubwürdig findet, plus noch den VAR, den man auch nicht glaubwürdig findet, und eine Wechselwirkung erzielt, wo am Schluss niemand mehr richtig die Schuld ist. Und gleich wird diskutiert. Ich finde es völlig unnötig. Da müssen sie einfach eine klarere Linie schaffen. Von mir aus gesehen, so wie es in England war, ist letztes Jahr so überall einführen und gut ist.
Gut, also, nächstes Thema. Schnell, Formel 1.
Wunderbar, Schumi ist zurück.
Schumi Junior testet am Freitagmorgen im ersten freien Training den Alfa Sauber.
Alpha sauber.
Mick Schumacher, also zum ersten Mal in einem Formel 1 Cockpit auf einer Trainingsstrecke. Was heisst jetzt das? Wann sehen wir den jungen Mann das erste Mal tatsächlich in einem Ernstkampf in der Formel 1?
Ich glaube, aufgrund von seiner Leistung jetzt in der Formel 2, nächstes Jahr in der Formel 1, würde ich sagen, hat sich bewährt. Letztes Jahr schon in der Formel 3 nach Saisonhälfte plötzlich nur noch gewonnen oder meistens gewonnen, die Serie gewonnen. Und wenn ihm das in der Formel 2 auch gelingt und danach sieht es jetzt aus, dann muss ich sagen, spricht nichts dagegen, dass in der Formel 1 fahrt bald. Ich meine, das wäre zum Beispiel für Deutschland, da gibt es einen neuen Hype mit neuen Rohkäppli-Armeen. Wäre super für die deutsche Formel 1-Nation, die im Moment mit dem Sebastian Vettel auch nicht mehr so wahnsinnig zufrieden ist.
Ist so, das ja. Gut, wenn er jetzt, also angenommen, dann muss nächste Saison, die Chance ist schon gross, dass er in einem Alpha sauber sitzt, zum Beispiel. Und dieses Jahr kann man nicht unbedingt behaupten, dass die Gegner links und rechts um die Ohren fahren. Ist denn in einem Mick Schumacher dient damit, wenn er wirklich eine Saison lang einfach da hinten nachgurkt, mehr oder weniger? Jetzt mal nicht wissend, wie denn das Alpha Sauber Auto nächstes Jahr aussieht, aber nach allem, was wir wissen, sieht es jetzt nicht so aus, als ob man da einen riesigen Entwicklungssprung könnte machen ja, über den Winter. Also
das Gefühl, kommt gar nicht so oft das drauf an. Ich glaube, ein Beispiel vom Leclerc zum Beispiel, zweimal Beispiel, das Beispiel vom Leclerc zeigt, unter anderem auch das Beispiel vom George Russell bei Williams, dass die Leute sehr wohl differenzieren können. Also die guten Piloten, die werden nicht ein Sieg oder natürlich Top-Piloten schon, aber die Piloten, Nachwuchspiloten, die bei kleineren Teams sind, die werden genau seziert. Da kann man schon herauslesen, was könnt ihr genau. Und die Leistungen werden dann vielleicht nicht am Punkt gemessen, sondern wirklich am fahrerischen Können. Was kann so einer aus so einem Auto schon rausholen? Und beim Leclerc ist es auch ziemlich schnell gegangen. Ferrari gesagt, zack, das ist er her mit dem. Der Russell, der im Williams eigentlich mindestens in der Trainingsduell immer noch ungeschlagen ist. Also das zeigt schon auf, die Leute, die etwas können, das wird schon entdeckt. Und ich glaube, die Chance, dass sich der Mick Schumacher in einem sauber blamiert, ist nicht sehr groß. Ich meine, da, mit dem Namen allein gewinnst du keine Rennserie. Du kommst vielleicht rein, aber nachher, wenn du mal Erfolg hast, dann musst du sagen, da ist einfach Können rum.
Okay, aber also ein Übertalent im Vergleich jetzt mit den anderen Kollegen, zum Beispiel jetzt dafür testen am nächsten Freitag mit einem Russell oder einem Löckler, ist ja nicht. Also der Hype, wenn er nicht Schuhmacher würde heissen, würde wahrscheinlich noch eine Runde zwei mehr drehen, also eine Saison zwei länger, in einer tieferen Rennserie. Also da tut man ihm wahrscheinlich dann schon ein Türchen mehr auf, einfach weil man, gerade vielleicht auch von Seiten von Ferrari, wo er ja ist ja Teil von dieser Ferrari-Akademie, ja, braucht gut, man ja dringend irgendwie Schlagzeilen, die positiv ja, sind, gut. Nachdem man hinten nachher gurkt bei der Gross.
Ja gut, das hat mit der Akademie eigentlich nichts zu tun, wenn die keine...
Du bist dort unter Vertrag, also nicht du.
Kein anständiges Auto mehr herbringen oben dran. Ich glaube, die Akademie macht schon Sinn und die Leute, die entwickeln sich auch, also werden ja nicht alle sofort zum Handkuss kommen. Natürlich hat der Name einen gewissen Vorteil, der bringt den Vorteil mit sich, aber ich glaube, der Druck, den der junge Mann auf sich hat, ist mindestens ebenso gross wie der Vorteil, den er hat durch den Namen. Also die Erwartungshaltung an den ist ja eigentlich unermesslich. Jeder vergleicht den mit seinem Vater und sein Vater war einer der allergrössten Formel-1-Piloten aller Zeiten, sagt man einmal.
Von der Geschichte, mal sagen der wir, Korinther-Kacker.
Genau, so soll es sein. Ich glaube, der hat sich bis jetzt eigentlich durch Leistungen hervortun. Und mit dem Namen allein wäre nicht dorthergekommen. Der Name öffnet die Tür, wie schon gesagt, aber dann muss er sich auch bewähren, weil sonst leistet sich kein Formel 1 Mannschaft so einen. Und weil er Schuhmacher heisst, das bestimmt nicht.
Aber
muss sich bewähren.
Aber im besten Interesse von Sauber ist jetzt zum Beispiel ein Mick Schuhmacher nicht als Pilot, oder? Also da könntest du wahrscheinlich mit so
einem... Im besten Interesse von Sauber ist auch kein Ferrari-Motor hinten.
Gut, okay. Dann haben wir mehr als ein Problem. Aber wenn du schon den Ferrari-Motor hast, dann vielleicht irgendwie, wieso nicht ein Pilot, also das ist natürlich eigentlich noch bitter, oder? Du kannst das gar nicht aussuchen, du kommst einfach aufs Auge gedrückt
über. Du bist mit denen verbandelt. Ja. Der Giovinazzi zum Beispiel, da hat man Alfa Sauber auch mehr oder weniger aufs Auge gedrückt. Natürlich weiß man nie, wie sich so einen entwickelt, wenn er mal in der Formel 1 ist, aber ich glaube, das lohnt sich auch für Sauber, weil die Publicity, die das gibt, Mick Schumacher im Alfa Sauber, das tut dem Rennstall auf jeden Fall gut. Und wenn er sich dann bewährt, wird man sehen, er wird Leistung zeigen müssen. Aber eben, messbar wird das nicht unbedingt an Sieg sein, sondern wirklich an konkreten Leistungen, die Techniker dann müssen irgendwie erheben.
Ermitteln, was da wirklich dran ist. Sicher ist,
wir sehen das nicht.
Sicher ist, dass es einen Zirkus gibt, sobald der Mick Schumacher dann das erste tatsächlich in dieser Formel 1 angekommen ist. Stell dir vor, der startet tatsächlich dann irgendwie im nächsten, wenn auch immer die Saison losgeht, angenommen, es ist März, das Theater, wo um das Hinweil herum wird sein. Nicht, ja, oh, nein, weiss nicht. Oh, ich bin nicht sicher, ob man ihm da tatsächlich gefallen tut, wenn man ihn so früh dort hineinschmeisst.
Ich sage, der Druck ist wahrscheinlich unermesslich auf den jungen Mann mit diesen Vorschusslorbeeren und der Erwartungshaltung. Man sieht ja auch mit den GPs, die in Deutschland stattfinden, da hockt man gerne in einen alten Ferrari von seinem Vater und lässt ein paar Runden drehen und die Leute drehen dementsprechend Touren auf der Tribüne. Also ich glaube, da ist schon ein unglaubliches Potenzial dahinter. Und da wollen sich die Leute natürlich, jeder will sich da ein Stück von dem Kuchen abschneiden. Und ich hoffe, er ist gut beschützt von Leuten, die einmal Nein sagen können und sagen, es ist gut, warten wir mal noch eine Weile und lassen den jungen Mann mal gedeihen, bevor wir den Löwen zum Fraß vorwerfen.
Warten eine Weile. Nehmen wir das als Überleitung. Der Spengler Cup. Heute Dienstag ist die Meldung offiziell geworden. Findet das ja nicht statt, abgesagt, Corona-bedingt.
Ja, keine Überraschung gewesen. Ja.
Nein, wir müssen damit rechnen. Ich bin ja nicht ganz unglücklich, wenn ich das so sagen darf. Spengler Cup, eine Veranstaltung, die sportlich einen sehr, sehr zweifelhaften Wert hat, gleichzeitig wahnsinnig gehypt wird im Rest von der Schweiz, wo sich sonst unter dem Jahr irgendwie für sie okay, gar nicht so furchtbar interessiert. Gleichzeitig müssen die restlichen Swiss League Clubs, habe ich schon fast sagen, National League Clubs. Swiss League hat nämlich immer dürfen spielen. Jetzt müssen in den letzten Jahren Meisterschaft jedes Mal unterbrechen, in der alten Jahreswoche, wo man eigentlich viele Leute könnte ins Stadion locken, nur damit der HCD da sein Turnier kann durchführen kann, ohne dass irgendjemand reinfunkt. Von dem her, aus dieser Perspektive bin ich nicht ganz unglücklich, dass der Spengler Cup dieses Jahr tatsächlich nicht stattfindet.
Ja, das ist, verstehe ich auch, das ist eine sehr kurzfristige Perspektive. Wenn man das Gesamtbild betrachtet, ist der Spengler Cup halt mehr als nur ein Turnier. Also der bringt dem HCD die Einnahmen, die er braucht, um eine Spitzenmannschaft finanzieren, teilweise, oder? Ganz klar.
Mhm.
Das ist ein Club,
der
wahnsinnig viel Zuschauer generiert, unter der Woche im eigenen Stadion, aufgrund von der Lage. Geografischer Nachteil zum Teil, muss man sagen. Andererseits ist der HCD ein Club, der im Unterland sehr viel Zuschauer generiert hat. Im Moment ist das leider nicht möglich wegen der Corona-Pandemie. Aber grundsätzlich hat der HCD seinen Platz im Schweizer Hockey auch dank dem Spengler Cup, dank den Einnahmen. Außerdem ist der Spengler Cup ein internationales Turnier mit grosser Strahlkraft, eben auch ins Ausland. Also das Renommee für den Schweizer Hockey wird auch durch den Spengler Cup begründet. Man kennt Schweizer Hockey auch wegen dem Spengler Cup. In letzter Zeit hat Nat zudem für Furoren gesorgt. Im Gesamtbild ist der Spengler Cup ein Teil von dem. Und auch der Teil braucht Schweizer Hockey. Jetzt kann man sagen, klar, man könnte über Weihnachten und Neujahr zwei Runden machen zum Beispiel.
Drei. Dann machen wir
dann
drei.
Gut, das wird dann schwierig. Also dann kommen schon wieder Dunkelrufe, das ist zu viel Belastung und so weiter. Und ich glaube, die Spieler werden sich auch dagegen verwahren. Aber abgesehen von dem, was bringt denn das genau? Also man hat zwischen Weihnachten und Neujahr vielleicht ein Heimspiel dann für die Mannschaft zusätzlich. Und dann sagen alle, ja, ausverkauft. Aber ausverkaufen kann man in so einer Halle auch sonst unter dem Jahr. Außerdem sind Teilleute sehr gerne auch in der Ferien über Weihnachten und Neujahr, gehen mal Skifahren und so weiter. Und fehlen dann vielleicht in diesen Hallen. Ich weiss es nicht genau, die Gewohnheiten zu ändern, das macht der Schweizer nicht sehr gerne. Er sucht sich seine Übung aus, wo er gerade Hockey schaut. Und ich glaube, die Gewohnheit vom Schweizer, und nicht nur vom Hockey-Konsument, sondern auch von anderen Leuten, ist über Weihnachten und Neujahr die Bilder zu geniessen, die SRF grosszügig, sage ich jetzt mal, in unsere Stube liefert. Da hat man sich ein Stück weit dran
gewöhnt. Ein Teil des Problems, wo ich mich stundenlang darüber aufregen könnte. Nein, also da müssen wir gar nicht diskutieren, dass der Spengler-Göpp als Vehikel, um den HCD mitfinanzieren, elementar ist. Und gegen das gibt es auch überhaupt nichts zu sagen. Das Problem ist ja die Vorzugsbehandlung, die es dann durch das gibt. Also, dass man Jahr für Jahr im Prinzip ein Werbefenster für den HC Davos schafft, wo zum Teil ja dann auch seine Popularität aus dem schöpft, dass irgendwie hunderte, tausende Knilchen, die das erste Mal Eishockey schauen können im Fernsehen zwischen Weihnachten und Neujahr, irgendwie mit den Eltern in der Altjahreswoche den HCD sehen, das erst. Das ist auch völlig okay, das ist an sich legitim, dass dann irgendwie, keine Ahnung, Horden von Zürcher HCD-Fans werden. Okay, sollen sie heißen.
Ich sehe das eher als gutes Mittel, um Graswurzelversorgung vom Hockey, in dem Nachwuchs generiert wird. Also ich selber bin als Kind, als Chur aufgewachsen, war nicht HCD-Fan gewesen, sondern ich bin durch den Spengler gegangen, der mit meinem Grossvater mitgenommen hat, zum Hockey-Fan geworden. Ich habe angefangen, Hockey zu spielen. Nachher irgendwann auch, weil ich die Bilder gesehen habe. Also das darf man auch nicht verwechseln. Und das tut ja der gesamten Industrie, der gesamten Branche gut. Es geht nicht nur um den HCD.
Ist denn der Spengler Cup dort schon so eine furchtbare Après-Ski-Veranstaltung gewesen, wo du gegangen bist, wo nebenbei noch Eishockey gespielt worden ist, im Stadion?
Es ist noch nicht so ein Volksfest gewesen wie jetzt. Dort ist es mehr um den sportlichen Wert gegangen, weil man zum Teil sind Nationalmannschaften dort gewesen. Man hat Teams gesehen wie Dukla Ilava, ZSK, Moskau und so weiter. Und diese Teams hast du niemals live können sehen, so in der Schweiz, oder? Das ist ein ganz besonderer Stellenwert. Mittlerweile ist es natürlich ein Volksfest geworden, aber du siehst ja zum Beispiel, was Ambri fabriziert hat letzte Oktober. Und all die Ambri-Fans, die da oben sind, die haben mich ja nicht gezwungen. Also, der Volksfestcharakter ist gar nicht schlecht.
Dann machen also, das ist ja okay. Ich muss einfach nicht gehen.
Nein, du musst nicht gehen, es zwingt dich niemand. Rundum hat es noch Anlässe für Sponsoren und so weiter. Ich glaube, das Ganze kurbelt das Ansehen vom Schweizer Hockey an. Man darf das nicht vergessen, da haben alle irgendetwas davon, es wird ja auch abgegolten. Also ich weiß nicht, ob man besser da stehen würde, wenn man gleichzeitig National League Spiel veranstaltet.
Also das noch vielleicht kurz als Rückgriff vorher, also Zuschauerzahl spezifisch, in der Swiss League zum Beispiel hat man es gemerkt, dort bringen die Spiele in der Altjahreswoche bringen mehr Zuschauer als Match, die dann irgendwie, sagen wir jetzt mal Anfang Mitte Januar stattfinden. Das ist relativ klar ablesbar, weil die Leute, also vielleicht ist der eine oder andere in der Ferien, aber gleichzeitig hast du mehr Leute, die einfach auch frei haben und unter der Woche dann vielleicht sogar etwas machen können, was sie sonst nicht würden. Aber wir müssen weiter schwätzen über ein anderes Thema. Wir bleiben aber beim Eishockey. Oder hast du noch etwas anfügen?
Nein.
Also, Schweizer Meisterschaft startet am Donnerstag, 1. Oktober, mit der ersten Runde. Ja, wenig überrascht. Captain Obvious, ist der Spieltag, erste Runde. Mehr Fragen, kurz und knapp. Erstens, wer wird Meister? Und zweitens, wieso schafft es Zug schon wieder nicht?
Schafft es Zug schon wieder nicht? Mhm. Ja gut, es wird wahrscheinlich Kopf an Kopf rennen mit Zürich, eben der zweite Platz in der Qualifikation, weil erster wird Biel. Meine Sympathiewerte sind das ja ganz klar bei Biel.
Wieso Biel?
Weil es die Krise und die bedauerliche Entwicklung mit dem Anti-Türmann so vorzüglich gemeistert haben, finde ich grossartig, Krisenmanagement, also Sozialkompetenz und so weiter. Und ja, so bin ich halt. Sympathiewerte haben für mich irgendetwas gezeigt.
Also der Anti-Türmann, Biel-Trainer, an Krebs erkrankt, muss man vielleicht noch sagen dazu, ja. Für die es noch nicht mitbekommen haben. Wegen dem Eishockey Sommerschlaf gewesen. Der Lars Leuenberger übernimmt jetzt dort als, ich weiß nicht, Temporärtrainer sozusagen. Also es ist vereinbart, dass dann der Türmann wieder so an die Bande zurückkehren, wenn er wieder gesund ist, hoffentlich. Was, also für den steht jetzt auch wahnsinnig viel vom Spiel, oder? Er hat jetzt eigentlich die Chance, endlich mit der National League Mannschaft können zu beweisen, dass er eben nicht ein Eintagsflüger war als Meistertrainer, als er damals der SCB mehr oder weniger aus dem Nichts zum Meister gemacht hat und nachher hat ihm gleich niemand über den Weg getragen.
Das ist sicher eine grosse Chance, aber auch eine Bewährungsprobe von der Lars Leuenberger finde ich auch gut. Also das wollen die Schweizer Trainer, ja, sie wollen die Verantwortung und sie wollen sich bewähren. Und da dazu gehört auch, dass man mal scheitert. Also ich weiß nicht, wo die Hürde ist für ihn. Mit dieser Mannschaft kann man natürlich Meister werden, muss man aber nicht. Da haben wir noch zwei andere Teams vorne dran, Zürich und Zug, als meistgenannte Favoriten, die viel mehr Druck haben. Ich glaube, Biel ist eine Mannschaft, die in den letzten Jahren Vorwärtsstrategie verfolgt hat, aber es noch nie richtig bis ganz rauf geschafft hat. Es ist immer irgendwie einer am Weg gestanden, mal der SCB, dann ist man an den eigenen Nerven gescheitert. Das ist auch ein Entwicklungsprozess. Der Schritt vom Mittelfeldteam zum Anwärter und nachher zum Spitzenteam, das braucht immer ein paar Jahre. Und ich glaube, den Schritt können sie jetzt machen. Und darf nicht vergessen, so tragisch oder fatalistisch, dass es auch klingt. Ich habe die Situation einmal erlebt im Zug, wo ein Trainer von mir, Jimmy Cole, von Krebs erkrankt ist. Es geht dann auch ein Ruck durch die Mannschaft und man wächst irgendwie zusammen, es schweißt zusammen. Ich will das nicht übertreiben, aber wenn es stimmt, und ich glaube, so wie es Biel eben gehandelt hat, mit dem Lars Leuenberger als persönlicher Freund auf dem Anti, kann das sehr wohl zu dem führen, dass man irgendwie noch näher zusammenrückt. Das klingt jetzt ein bisschen arg dramatisch und pathetisch, aber es ist ja immer auch wichtig, wie Chemie ist in so einem Team, und ich glaube, das kann schon helfen.
Das wäre eine schöne Geschichte. Ich glaube, man ist einfach tatsächlich, du sagst, der Schritt vom Mittelfeldteam nach ganz oben, ja, der hat sich so ein bisschen angedeutet. Bis jetzt ist man aber nie über den Playoff-Halbfinale rausgekommen. Also das müsste man dann zuerst noch beweisen, dass man tatsächlich in der Lage ist, zwei Playoff-Runden, also vielleicht sogar drei, wenn man die Play-In Runden noch einrechnen will, die man zwischen 7. und 10. und 8. und 9. einführt. Dünkt mir, ja, für die Storyline wäre es hervorragend. Ich glaube, am Schluss wird es gleich der ZSC. Beste Mannschaft mit dem André Ghetto, ja, das ist ein furchtbares Wort, ein Königstransfer gemacht. Ein eingespültes Team, das letzte Saison extrem gut funktioniert hat mit dem neuen Trainer. Irgendwie den Job habe ich dann fertig machen können. Also wenn man sonst normalerweise sagt, eben, der Dominator von letzter Saison muss zuerst jetzt wieder Motivation finden oder so. Also da müsste Motivation kein Problem sein. Man hätte nicht können eigentlich den Meistertitel, der nach dieser Quali sicher in Reichweite war und nicht in allzu ferner, den muss man jetzt im Prinzip nachholen. Und ich glaube, das sind schon gute Argumente. Und dann kommt noch dazu, dank dieser Hanebüchen-Regelung, dass man dank dem Auslandtransfer von Pius Sutter 5 statt nur 4 Ausländer dafür einsetzen, im Gegensatz zu der Konkurrenz, die niemand in der NHL verloren hat, hat man nochmal einen Joker mehr.
Gut, aber da müssen wir auch sagen, wenn Zürich jemals mit 5 Ausländern spielt, gegen Langnau zum Beispiel mit 2 oder Ambri oder auch im Finale, dann mit dem Vorteil, dann müssen wir nachher ein Sternchen hinter dem Meistertitel.
Ja gut, aber die Regel gibt es,
wie du sagst, die dämlichste Regel, die Sportfunktionär jemals erfunden und erdacht hat.
Das ist absurd, das ist Hanebücher.
Das ist nur Wettbewerbsverzerrung und sonst nichts. Es bringt dir eigentlich auch keinen Vorteil. Wenn du dann wirklich mit einem Ausländer mehr antrittst, dann hast du ungleich viel mehr Druck. Zürich hat jetzt schon viel mehr Druck, weil es irgendwie ja, doch mit der Transfer-Trummel recht viel Lärm gemacht haben. Ich weiß nicht, ob das alles gut kommt.
Gut, mehr Druck. Also du hast, okay, mehr Druck, aber du hast vor allem mehr Möglichkeiten. Also wenn Ausländer mehr springen kann, solange das nicht irgendein Graupen ist, also müsstest du vor allem einen breiteren Kader haben.
Mich nimmt zu wundern, was dann passiert. Also wir haben immer noch das Gentleman's Agreement, wo seit Jahren da ist und wirksam ist. Und,
dass man nicht mehr als 4 Ausländer
einsetzt. Dass man nicht mehr als 4 Ausländer einsetzt pro Team und Spiel. Wenn jetzt irgendeiner kommt mit 5, ist das Gentleman's Agreement gebrochen.
Gut, aber auf das hat man sich ja eigentlich jetzt geeinigt wieder.
Ja gut, aber das Gentleman's Agreement verhebt ja juristisch sowieso nicht. Also,
ja, wenn einer kommt und sagt, ich mache nicht mit,
ich bringe jetzt 8 Ausländer,
genau. Dann
kann man sich dagegen nicht verwehren und verwahren. Also wenn einer mit 5 kommt, könnte ich auch sagen, als Zug, Finalgegner, dann gut, dann spielen wir auch mit 5 oder bringen noch einen zusätzlich.
Mhm.
Aber das könnte ein Rechtschaos anrichten. Ich finde es, eben Hanebüchen, sagst du, völlig unnötig. Entweder weicht man die Ausländerregelung total auf oder man lässt, wie es ist. Aber so eine Sonderregelung für eine Mannschaft, das versteht auch keiner.
Nein, das versteht also niemand, der sich für, ich weiß nicht. Ich weiß wirklich nicht, wie man auf das kommt. Aber gut. Egal, wir müssen vorwärts machen. Wir
gehen
zügig zum Endspurt.
Endspurt.
Im FC Basel hat es eine wesentliche Veränderung gegeben, die eigentlich recht wenig bewirkt. Oder sehe ich das falsch? Der Herr Burgener ist nicht mehr Vereinspräsident.
Genau, der will sich an der GV nicht wiederwählen. Als Vereinspräsident bleibt aber selbstverständlich Besitzer und Präsident von der Holding. Das bedeutet einfach, dass der Verein, je nachdem wer die Mitglieder zum Vereinspräsident machen, Figur an die Spitze bekommt, die vielleicht dem Herrn Burgener ein bisschen Kontra geben kann. Man hat immerhin das Recht am Namen, das Recht am Logo beim Verein. Der Nachwuchs ist dort so ein bisschen... Das moralische Zentrum ist dort unten. Der Vereinspräsident darf im Verwaltungsrat hocken, wo bis jetzt durch Burgener geprägt ist. Da erhofft man sich in Basel wahrscheinlich schon, auch beim einen oder anderen Fan tatsächlich, dass ein kleiner Kontra gegeben könnte werden bei der aktuellen Entwicklung. French Open, dort ist der Dominic Thiem im Fokus. Erster Grand Slam gewonnen, jetzt ist die Frage auf Sand. Kann er gerade nachher doppeln?
Ich habe noch eine Frage. Spielt er Nadal?
Ja.
Gut, dann nicht. Dann gewinnt er. Unser Marc Hirschi an der WM zu Bronze gefahren. Freuen wir uns jetzt auf den nächsten Champion?
Ich glaube schon. Es ist einfach die Frage, wann. Aber in den nächsten Jahren eigentlich kann man davon ausgehen, wenn die Entwicklung so weitergeht, dass da Grosses auf uns zukommt. Bei Eintagerennen, Weltmeisterschaft und vielleicht dann eben auch bei Tour-Etappen, wie wir auch schon gesehen haben. NHL, Tampa Bay Lightning in der Nacht, in der letzten Nacht, in der Nacht von Dienstag, den Sack zugemacht, 2-0 gegen Dallas, am Schluss 4-2 die Serie gewonnen, verdienter Meister.
Absolut verdienter Meister. Ja, bewundernswert, weil letztes Jahr in der ersten Runde ausgeschieden, eigentlich katastrophal gescheitert unter dieser Prämisse, vor dieser Prämisse, jetzt Korrektur geschafft, eigentlich eine grosse Leistung, total verdient. Am Sonntag spielt Basel gegen Luzern, gewinnt dann der FCB erstmals.
In der Meisterschaft, ich glaube schon, wir dürfen nämlich wieder ins Stadion. Es wird wieder Leute haben, ich glaube, jetzt darfst du mich nicht behaften, um die 17'000 Tickets dürfen verkauft werden. Also man hat tatsächlich wieder Leute im Rücken, keine Geisterstimmung mehr. Das muss eigentlich ein Vorteil sein, gerade für eine Mannschaft wie FC Basel. Vorher aber noch ganz wichtig, Europa League Qualifikation gegen Sofia. Und dort vertraue ich schon darauf, dass der FCB sein Europa League Gesicht zeigt und die Runde ebenfalls packt. Was sagst du?
Ich denke auch.
Gut. Sind wir uns einig?
Wir sind uns einig und mit dem
Pro und Pro auf diese Woche wieder im Kasten.
Flügelte Wort verabschieden wir uns für diese Woche.
Tun uns abonnieren doch, wenn ihr könnt. Und wenn nicht, ist es schade. Ade.